ihr habt es ja schon gehört von Johannes, eine Erfolgsformel für Veränderung, ganz bewusst, mit einem Fragezeichen dahinter versehen. Darum soll es heute gehen und ich möchte mit einem Zitat beginnen von Albert Schweitzer, zumindest wird es ihm zugeschrieben. Er hat mal gesagt, wer glaubt, er würde ein Christ, wenn er in die Kirche geht, der irrt. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage geht. Ihr dürft lachen, wenn ihr ihn witzig findet. Wir als Gemeinde, wir als Jesus-Nachfolger, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Aber so gut wir hier unseren Gottesdienst versuchen zu machen, so gut ich heute versuche zu predigen, das wird nicht reichen. Und mir persönlich geht es einfach so, dass ich einfach durch Ausprobieren und durch Fehlschläge durchgehen versuche voranzukommen. Und auch in dem Punkt beschreibt ein Witz das Dilemma der erfolgreichen Veränderung. Sehr, sehr gut, finde ich. Der heißt, immer wenn ich den Schlüssel zum Erfolg bzw. zur erfolgreichen Veränderung gefunden habe, wechseln Sie das Schloss. Es ist also nicht so ganz so einfach mit der Veränderung. Und als Gemeinde richten wir uns gerade auf ein neues Ziel aus. Da steht Veränderung in die Tür, vor der Tür. Wir haben viel von Tobi Becker gehört, viele Denkanstöße von ihm bekommen. Und es geht um einen missionalen Lebensstil. Es geht darum, die Menschen in meinem, in deinem direkten Umfeld mit Jesus in Kontakt zu bringen. Anders formuliert, es ist die Herausforderung, Jesus ähnlicher zu werden. Sich trauen, ihn zum Thema zu machen, ohne dass ich selbst perfekt bin. Dass ich weiß, dass mein Gegenüber meine Macken, meine Fehler vielleicht durchaus kennt. Und so wie Jesus im Alltag Menschen in Jüngerschaft und Nachfolge zu begleiten und ihnen Raum zum Wachsen zu geben. Es ist für mich eine Herausforderung und um ganz ehrlich zu sein, ich bin da drin kein Vorbild. Ich kann euch jetzt nicht sagen, macht's wie ich oder wie Paulus gesagt hat, folgt mir nach, dann lebt ihr wie Jesus. Es ist nicht meine Lebenswirklichkeit. Ich rede darüber, ich bin richtig begeistert davon, ich lasse mich gern vom Tobi da auch inspirieren, aber ich habe es bisher noch nicht erfolgreich praktiziert. Aber ich weiß, und deswegen habe ich das heute auch so in mein Thema verwoben, dass es Teil von Jesu Wesen ist, im Alltag Menschen einfach zu begegnen, sie mitzunehmen, ihr Leben positiv zu verändern, sie zu Jesus selber zu führen. Das ist Teil von Jesu Wesen, so hat er gelebt und er lebt in mir. Also ist da wohl irgendwas in mir drin, was noch nicht sichtbar ist. Es ist Teil meiner DNA, aber sie trägt noch keine Früchte. Meine Kinder lesen gerade ein sehr bekanntes Buch, Die kleine Raupe Nimmersatt. Und gefühlt ist das so, mit diesem missionalen Lebensstil. Ich bin aktuell noch eine Raupe. Ich bin noch in einem ganz anderen Zustand so gefühlt. Ich brauche Veränderung, ich muss mich verwandeln hin zu was anderem. Das heißt, Essen, Essen, Essen. Ich muss Gewicht zunehmen. Ich finde dieses Buch super. Und dann verpuppt man sich. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Prozess der Metamorphose, das ist ein wissenschaftliches Novum, das gibt es, glaube ich, auch so nur bei der Raupe. Da wird ein Teil der DNA, war versteckt in der Raupe. Alles andere löst sich auf und diese neue DNA wird aktiviert und es bildet sich ein ganz neues Lebewesen. Das ist Metamorphose. Und ich glaube auch, dass, und darum geht es mir, dass dieser Prozess in unserem Leben anfängt, in meinem Leben Ich habe das jetzt sehr am Thema missionalem Lebensstil aufgehängt, kommt noch ein paar Mal, ist natürlich aber auf jeden anderen Lebensbereich übertragbar. Und ich wünsche mir einfach, dass sich Jesu Wesen mehr in uns Bahn bricht. Wie bei der kleinen Raupe, es ist ein Prozess. Und wir stehen als Gemeinde gerade am Anfang. Und das ist genauso wie bei Josua. Als Mose gestorben war, da stand er am Anfang von was ganz Neuem. Riesige Herausforderungen vor sich. Und da wird mir Josua nachher noch als gutes Beispiel dienen. Da kommen wir später aber nochmal zurück. Also der Anfang des Prozesses. Für mich hat der Prozess angefangen, mir einzugestehen, wo bin ich. Mir ganz bewusst zu machen, man kann im Moment mit mir arbeiten und Jesus dabei nicht begegnen. Und wenn du mit mir arbeitest, kann es sein, dass du Jesus dabei nicht begegnest. Weil ich Jesus nicht so nach außen trage, dass er von dir gesehen werden könnte. Und Lukas 6 in Abvers 43 hält mir da einen Spiegel vor. Ich lese es euch vor. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Ein missionaler Mensch bringt missionale Früchte hervor. Also das ist der Versuch einer Wortneuschöpfung zu sagen, ich lebe missionarisch mit allem, was ich tue. Das ist missional. Und dieser Vers sagt mir, die Früchte kommen aus dem Herzen. Das heißt, wenn ich jetzt ganz bewusst feststelle, ich habe hier, wo ich stehe, diese Frucht nicht in meinem Leben, dann weiß ich, ich brauche Herzensveränderung. Das ist für mich auch gleichzeitig befreiend, weil ich muss jetzt nicht versuchen, hier die ganze Gemeinde geht jubeln voran, wir ändern alle unser Leben. Aber solange ich da weiß, wo mein Herz steht, brauche ich jetzt nicht versuchen, Früchte herauszupressen, missionale Früchte. Das ist nicht der erste Schritt. Früchte zu tragen ist die Konsequenz aus dem, wer ich bin. So hatte ich den Vers interpretiert. Und wichtig zu wissen ist dabei auch, was denn nach hebräischem Verständnis das Herz ist. Und du hast das in deiner Einleitung so schön gesagt, nicht nur vergeben, nicht nur äußerliche Zeichen, sondern das innere Herz zerreißen. Und da ist ja auch wieder, Joel, also auch Altes Testament, hebräisches Denken. Da gehört ganz klar das Fühlen rein, auch, aber da ist auch die Moral ansässig im hebräischen Denken. Da ist das Religionsverständnis, die Religionszugehörigkeit ist im Herzen und auch das rationale Denken. Die haben das also nicht getrennt, so wie wir im griechischen Verständnis. Sie haben das vielmehr allumfassend für praktisch das Innerste des Menschen. Das, wenn Jesus vom Herzen geredet hat, wenn im Alttestament das Wort Herz auftaucht, dann war das, was die praktisch von ihrem Menschenverständnis her angenommen haben. Und deswegen steht hier auch in Lukas 6, Vers 45, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, ich möchte was Neues in meinem Leben etablieren. Und wir haben gesagt, dann muss ich mein Herz ändern. Mein Innerstes, das Innerste meines Menschen. dann ist ja die Frage, kann ich dazu einen Beitrag leisten? Was kann ich tun, um dieser Änderung meines innersten Menschen einfach ja, positiv zu beeinflussen, hoffentlich positiv. Und da hat Paulus was dazu geschrieben, in Römer 12, Vers 2. Ich lese es euch auch gerade wieder vor. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich wiederhole nochmal einen Abschnitt. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Jetzt dürft ihr raten, was steht denn da im Urtext für dieses Wort verändern? Irgendjemand mutig? Danke. Metamorphose tatsächlich. Also Metamorphu, um ganz genau zu sein. Also das Wort, von dem wir die Metamorphose, diese Verwandlung ableiten. Das heißt, Paulus geht's hier um eine unwiederkehrbare, nicht rückgängig machbare, radikale Verwandlung. Und er sagt, die fängt an, wenn ich mein Denken verändere. Wenn ich mein Denken vielmehr, also lasst euer Denken erneuern, sagt er. Es hört sich für mich so an, lasst euch immer wieder, lasst euer Denken retten. Lasst euer Denken von Jesus immer wieder erlösen. Wenn ihr merkt, da ist noch ein Teil, der ist alt, lasst ihn erneuern. Und dann wird eine radikale Verwandlung stattfinden. Metamorphu. Von der Raupe zum Schmetterling. Und das ist ein Weg zur Veränderung meines Herzens. Und den möchte ich jetzt heute mit euch anschauen. Aber keine Angst, wir sind damit auch schon halb durch mit meiner Predigt. Also habt das ganz gut getimt, hoffentlich. Genau. Wie kann ich jetzt diesem kontinuierlich gerettet werden? Diesem kontinuierlichen Rettung meiner Gedanken Raum geben? Jakobus 3, die Verse 4 und 5 schildern, dass das gesprochene Wort, also das, was ich sage, Macht hat, Dinge zu tun. Also Worte tun was. Und er sagt, dass gesprochene Worte wie ein Ruder sind, das ein Schiff lenkt, das den Kurs setzt. Jetzt lasst mich die drei Verse, die ich euch gesagt habe, zusammenbringen. Wir stehen an einem Startpunkt. Wir haben erkannt, unser Herz braucht Veränderung. Und wir wissen, wir werden verwandelt, wenn wir unser Denken ändern. Das heißt, unser Ziel, ich sage jetzt mal da oben im Eck, ich gucke da jetzt einfach mal so frech hin, über eure Köpfe hinweg, unser Ziel ist da oben. Und jetzt ist, sagt Jakobus, nutzt eure Worte, um den Kurs zu setzen, um euch praktisch auszurichten, damit ihr sicherstellt, dass ihr nicht dahin fahrt mit eurem Lebensschiff, nicht dahin, sondern da, wo ihr hinwollt. Es hat noch nichts, und da muss ich jetzt vielleicht meinen Predigttitel etwas relativieren. Mir geht's heute um einen Startpunkt. Wie mache ich einen guten Start für Veränderung? Die Schritte, die Bewegung zum Ziel hin. Das muss jemand anders drüber predigen, nicht heute. Aber dieses Kurs setzen mich hat das Thema jetzt auch schon Monate beschäftigt. Und als dann Tobi Becker da war, ist da für mich ganz, ganz viel zusammengefallen. Deswegen heute auch so verwoben. Und deswegen so das ganz Konkrete, was ich, glaube ich, heute uns als Gemeinde mitgeben will: Lasst uns unser Reden ändern. Lasst uns überlegen, was wir in den Mund nehmen. Und ich möchte es nicht als Kritik verstehen. Im Gegenteil. Ich möchte euch ermutigen, wenn wir jetzt hier so zusammen einen Prozess, wenn ihr für euch in eurem Leben einen Prozess anfangt, einfach diesen Spiegel aus Lukas nehmen, das ist eine Warnleuchte, dann lasst uns in die Werkstatt fahren und lasst uns was Gutes tun für uns. Lasst uns ein gesundes Fundament für einen Startpunkt für Veränderung setzen. Und ich war jetzt die letzten Wochen für mich, mir hat es unglaublich gut getan, zu wissen, ich habe ein Werkzeug von Jesus. Es ist eins von vielen, die ich vermutlich brauche, wie auf jeder guten Baustelle. Aber ich kann womit anfangen und ich kann Herzensveränderungen in mir anstoßen. Weil für mich folgt die persönliche Frage. Wie kann ich Teil einer missionalen Gemeinde sein? Wie kann ich in meinem Leben Platz und Prioritäten schaffen, um Nichtchristen kennenzulernen? Um Nichtchristen Platz in meinem Leben zu geben und Platz in ihrem Leben zu bekommen? Wie kann ich Menschen in Jüngerschaft führen? Wie kann das in meinem Leben funktionieren? Und nun komme ich zu Josua. Ich habe es schon gesagt, der darf mir heute als Beispiel Schützenhilfe leisten. Er hat auch ein Ziel in den Blick genommen, ein ganz praktisches. Die Eroberung vom gelobten Land. Aber ich denke, er hatte auch ganz realistisch ein paar Dinge gesehen. Das Volk Israel, da war keiner über 40. Außer er und Kaleb. Alle anderen waren gestorben wegen Ungehorsam. Die hatten kaum Kampferfahrung. Und nach 40 Jahren in der Wüste würde ich auch vermuten, eher eine fragwürdige Bewaffnung. Sie hatten keinerlei Erfahrung, wie man Städte einnimmt, Belagerungswaffen baut oder was auch alles dazugehört. Und sie wussten nicht mal aus praktischer Erfahrung, wie man einen Acker bestellt. Weil sie sind ja die letzten 40 Jahre durch die Wüste gewandert und haben Manna gegessen. Das waren so die Herausforderungen fürs Volk. Und dann stelle ich mir Josua vor, der jetzt der Nachfolger von Mose wird, dem Freund Gottes. Das sind so riesen Fußstapfen, die man sich da erstmal anguckt und überlegt, yo, jetzt geht's los. Und Gott hat ihn in dieser Situation nicht allein gelassen. Josua 1:1-9, da spricht Gott eine dreifache Aufforderung aus. Sei mutig und stark. Aber er spricht da auch ganz viel drumherum. Und eine Aufforderung, was Josua tun sollte, sei mutig und stark, ist jetzt für mich nicht so ganz greifbar. Eine Aufforderung war, lass diese Worte des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Das ist das gleiche Wort im Urtext, was praktisch die Juden für Meditieren benutzen. Aber nicht ein fernöstliches Lehre dich, sondern das hebräische Original Füll dich mit. Und womit sollte sich Josua füllen? Aber auf jeden Fall drei Dosen am Tag, sei mutig und stark. Aber er hat noch ganz andere Sachen auch von Gott gehört. Da steht zum Beispiel, jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Also ihr lauft und ich habe euch schon gegeben. Damit sollst du dich füllen, Josua. Es soll dir niemand widerstehen können, dein Leben lang. Kann man sich auch gut mit füllen, wenn man an eine Eroberung denkt. Und du sollst diesem Volk das Land austeilen, eine Zusage. Du wirst Erfolg haben, du wirst austeilen dürfen. Und das hat er meditiert und das Spannende ist, wenn man dieses Wort meditieren nochmal anguckt, das wird noch an einer Stelle im Alten Testament für einen anderen Kontext benutzt. Da läuft ein Löwe knurrend und fauchend durch die Prärie. Und genau dieses Knurren, Fauchen ist praktisch Meditieren. Also das ist nicht ein passives Flüstern, ihr könnt mich fast nicht verstehen, sondern das ist ein kraftvolles, ein reißerisches, ein majestätisches Löwenfauchen, dieses Meditieren. Und ich glaube, Josua hat viel meditiert. Und ich glaube auch, dass es zum Erfolg beigetragen hat, seiner Mission. Warum glaube ich das? Weil bis heute das Meditieren im jüdischen Brauchtum eine Riesenbedeutung hat. Vielleicht kennt ihr diese Bewegung. Menschen, die vor der Klagemauer sitzen, die vor sich hin murmeln, irgendwas lesen, die meditieren. Oder auch Saulus als Pharisäerschüler, der hat vermutlich Stunden meditiert. Kam ja nicht von ungefähr, dass die ganze Tora auswendig konnten. Und mit dem Hintergrund hat er vielleicht auch Römer 12, Vers 2 geschrieben. Lasst euer Denken erneuern, werdet verwandelt. Vielleicht hat er das, weil es für ihn so normal war, auch einfach dabei gedacht. Was sind deine größten Herausforderungen, missional zu leben? Oder eine andere Veränderung in deinem Leben anzugehen? Was sind deine größten Herausforderungen? Und hast du Gott schon Raum und Zeit gegeben, da reinzusprechen? Sind dir vielleicht auch die letzten Tage und Wochen Bibelstellen einfach wichtig geworden, wo du dachtest, warum eigentlich? Das spricht mich an, aber ich weiß noch nicht so wirklich was. Oder vielleicht war es auch ganz offensichtlich. Ist das vielleicht was, was du in den Mund nehmen könntest, meditieren könntest? Für mich sind es viele Herausforderungen und ich schaue jetzt ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, meine größte ist diese Frage, wer ist in mir und ist er relevant? Kann ich diesem Jesus vertrauen, wenn ich Menschen begegne, die Nöte haben, dass ich tatsächlich einen Schlüssel zur Lösung bringe? Und ich habe da für mich, ganz als praktisches Beispiel, Philipper 3, Vers 8 und 9 für mich entdeckt. Da heißt es, Gott zu kennen ist das Allerhöchste. Höher geht nicht. Ihn allein zu kennen, das heißt, ihn noch nicht wirken haben zu sehen, ihn noch nicht erlebt zu haben, von ihm noch keine Geschichten gehört zu haben, ihn zu kennen ist das Allerhöchste. Das heißt aber auch, was bringe ich da jemandem anders? Und das mache ich mir bewusst. Ich sage da jetzt einfach zwei Sätze dazu. Ich wollte es eigentlich vorführen oder mit euch machen, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu lang dann. Diese Verse zu lesen, meditieren, was heißt das? Den Vers zu lesen und dann immer wieder Abschnitte, einzelne Sätze zu lesen, laut vorzulesen, auch wenn niemand zuhört, gerade dann, laut zu lesen, andere Worte zu betonen und dem Vers einfach mal 5 Minuten Zeit geben. 5 Minuten nichts anderes machen, als den Vers zu lesen, drüber nachzudenken. Und ihr werdet merken, der Vers fängt an zu sprechen. Euch werden andere Worte ansprechen. Und ich glaube, dass es wie so ein Stückchen Sauerteig ist, das wir dann in unser Leben kriegen, in unser Herz fällt. Und dann, ihr wisst es, der Sauerteig, der durchsäuert dann den ganzen Teig. Also da passiert Veränderung. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen. Lasst uns unser Reden ändern. Lasst uns neue Dinge in den Mund nehmen. Lasst sie uns meditieren. Auch hier von der Bühne. Ich fand Micha seine Predigt vor 2, 3 Wochen. Da einfach hat mich voll angesprochen. Wir versuchen was Neues zu tun. Wir versuchen Veränderungen zu leben. Und ich glaube, dass unser Reden uns helfen kann, diesen Kurs zu setzen. Sei es im Kleinen, im Einzelnen, dass wir Verse meditieren, sei es bei einer Kaffeetasse, bei einer Tasse Kaffee, an der Kaffeetasse, Über was reden wir? Träumen wir gemeinsam? Sehen wir die Herausforderungen und Schwierigkeiten oder sehen wir die Möglichkeiten, was wäre, wenn unsere Nachbarn hier alle feurige Christen wären? Und zum Schluss, es ist ein Prozess. Ich habe das schon gesagt. Tobi Becker hat gesagt, wenn wir als Gemeinde so eine Kultur hier verändern wollen, dann nehmt euch 7 Jahre Zeit. Also wir brauchen keine Schnellschüsse machen, aber genau deswegen glaube ich, dass jetzt so dieses Kurssetzen unglaublich wichtig ist. Und daher die Frage, worauf willst du Kurs setzen? Was willst du bewusst reden? Wo willst du hin? Ich würde noch beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Ermutigungen, die Zusagen. Du hast uns die größten und höchsten Zusagen gegeben. Es gibt nichts Größeres, als dich zu kennen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir ähnlicher zu werden. Und da, wo wir noch nicht Jesus-Früchte bringen, dass du uns einfach Worte schenkst, um Kurs zu setzen und uns dann auch Kraft und Mut gibst, Schritte zu gehen, wo es dran ist. Amen.